Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Wertschätzung. Heute dreht sich alles um ein Genre, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ein Point-and-Click-Adventure haben wir uns heute mal angeguckt und rausgezogen. Und zwar nicht irgendeines, sondern Beyond a Steel Sky. Ein Spiel, das einen ganz großen Vertreter dieses Genres beerbt aus dem Jahr 1994, neben Beneath a Steel Sky. Und da ist jetzt vor einigen Wochen der Nachfolger, der offizielle, erschienen. Und den habe ich mir mal genauer angeguckt, weil ich auch sehr neugierig war. Wie unterscheidet er sich vom Vorgänger? Hält der da mit diesem klasse Spiel aus den 90ern? Und können das auch Leute spielen, die gar keine Ahnung von diesem gesamten Franchise haben? Das habe ich mir angeguckt, dieses Spiel habe ich gespielt und werde heute darüber sprechen mit Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Hallo Dom. Ich bin ganz neugierig, wie das heute in der Folge laufen wird, denn ich habe so für mich Adventures sehr viel gespielt in meiner Jugend, als ich so zwischen 14 und vielleicht 17 war und danach dem Genre den Rücken gekehrt. Hier und da habe ich mal wieder reingeschnuppert, auch in den letzten Jahren sowas wie dieses überhypte Trüberbrook gespielt, aber es hat seitdem nicht mehr Klick gemacht. Du bist dem Genre treu geblieben?
Ja, tatsächlich. Also das war tatsächlich, meine Sozialisierung mit Spielen begann mit einem Point-and-Click-Adventure, war ja auch schwierig, das anders zu machen Anfang der 90er. Da war es Monkey Island 1, das allererste Monkey Island, ist so das erste Spiel, an das ich mich wirklich erinnern kann. Und das hat mich natürlich begeistert, nicht nur für Spiele, sondern auch für das Genre und hat mir aber auch so einen gewissen Geschmack eingeprügelt. Und ich glaube, da werden da draußen jetzt einige Leute, die mit diesem Genre was anfangen können, mit dem Kopf nicken. Denn ich gehöre zu diesen Menschen, die sagen, dass Point-and-Click-Adventures immer noch am schönsten sind, wenn sie diesen schönen Pixel-Retro-Look haben, wo so richtig schön man im Hintergrund sich das alles angucken kann, wo man merkt, das ist wie ein Gemälde gestaltet. Und für diese Menschen, wie für mich auch, war es, glaube ich, ein kleiner Schock, erstmal sich die ersten Bilder von Beyond a Steel Sky anzusehen, denn nachdem Beneath a Steel Sky, also das Spiel aus dem Jahr 1994, handgezeichnete Pixel-Hintergründe hatte und wirklich fantastisch aussah und ich finde auch immer noch fantastisch aussieht, ist Beyond a Steel Sky, das neue Spiel, im Grunde ein 3D-Point-and-Click-Adventure mit so einem Comic-Look. Es sieht aus wie ein animiertes Comic-Buch und ich glaube, da mussten viele Leute wie ich auch erstmal schlucken, weil das so ganz anders aussieht.
Ja, plötzlich ist da der Pinselstrich des Künstlers nicht mehr so sichtbar, weil halt 3D-Umgebungen gebaut werden, also klassische Levels wie bei einem Shooter oder bei einem Third-Person-Action-Spiel. Das ist schon ein Unterschied. Und auch die Figuren, boah, auch ich habe bei der Vorberichterstattung sogar mitbekommen, dass dieses Spiel existiert und harsch geurteilt über die Screenshots, die ich da gesehen habe. Ich habe den Eindruck, der Hauptdarsteller hat die Ausstrahlung einer Schaufensterpuppe.
Ja, also das kann ich auch direkt bestätigen. Die Hauptfigur Robert Foster, den man aus dem ersten Teil kennt, der hat tatsächlich an Mimik ebenso viel am Laufen wie im ersten Teil 1994. Damals ging es nicht wegen der Pixelblöcke und heute sagt einfach die Grafik-Engine, die übrigens auf einer Unreal Engine 4 basiert, ist nicht drin. Das Gesicht bewegt sich nur minimal. Dafür arbeiten wir viel mit der Stimme und das kann ich direkt von der wegschieben. Die Synchronsprecher sind gut. Die versuchen das so ein bisschen aufzufangen. Aber das mit der Grafik, das stimmt wirklich. Ich habe in einem Interview gelesen. Übrigens ist eine wichtige Info, die schiebe ich direkt mal hier in den Anfang, damit das die Leute wissen und gehört haben, die den ersten Teil gespielt haben. Mit an Bord ist wieder der Urkern des ersten Spiels, der kreative Urkern. Und zwar zum einen Charles Cecil, der Chef von Revolution Software, von dem Entwicklerteam von Beneath und Beyond a Steel Skies. Und der Dave Gibbons, den man als Watchmen-Comiczeichner kennt. Die waren beide jetzt auch wieder mit dabei. Also dasselbe kreative Kernteam von damals.
Und, lass uns doch gleich beim Vorgänger bleiben, denn den kenne ich nicht gut. Ich erinnere mich, dass einer meiner Mitschüler dieses Spiel bei sich zu Hause hatte und das auch irgendwie ein bisschen gefeiert hat. Ich habe es keine Sekunde gespielt. Ich mochte damals irgendwie das Artwork dazu, also so wie das aussah. Ich mochte den Titel, Beneath a Steel Sky, unter einem Stahlhimmel, irgendwie ganz cool. Aber ich habe es nie gespielt und ich war total fasziniert, als ich es jetzt nachträglich recherchiert habe, dass da der Watchmen-Zeichner mit beteiligt war. Ich hatte keine Ahnung. Watchmen habe ich auch sehr viel später erst gelesen. Und vor allen Dingen, dass es Revolution Software ist. Da habe ich nie eins und eins zusammengezählt und mir war gar nicht klar, dass das dann die Leute sind, die dann mit Broken Mirror eine fantastische Adventure-Serie gemacht haben. Oder eben, ich glaube, Baphomets Fluch bei uns, die einfach super ist und echt einen gewissen Weltruf hat. Und ich hab nie Beyond a Steel Sky mit dazugezählt oder Beneath a Steel Sky.
Ja, genau. Also dieses Beneath ist die geil, das ist jetzt so ein bisschen schwierig zum Zuhören. Also das Beneath ist das Alte, ich sag's nochmal, und das Beyond ist das Neue. Nochmal kurz zur Erinnerung. Bei Beneath the Steel Sky, dem Spiel aus dem Jahr 1994, da hat man diesen Pinselschwung von dem Gibbons schon deutlich gemerkt, vor allem durch diese einfach fantastische Cyberpunk-Welt, die da gezeichnet wird. Also das ist so eine richtig dreckige Wüste, so eine richtig dreckige, abgefuckte Welt, in der sich dieses Spiel abspielt, was in einem wunderbaren Kontrast zum Writing stand, weil das Spiel sehr humorvolles war. Es hatte sehr viele so Gags drin, die man auch so ein bisschen von Monkey Island kennt, also so ein bisschen unbeholfener Protagonist, der aber eigentlich nur das Beste möchte, und das kontrastierte wunderschön mit dieser knallharten Cyberpunk-Welt von Gibbons. Und was ich noch gerade eben sagen wollte, wo du mir kurz reingesprungen hast, weil es ist gar nicht schlimm, nee, macht gar nichts, weil das passt jetzt auch wunderbar, das war damals der Charme, und heute, wie gesagt, diese große Hürde mit diesem Look, der so ein bisschen anders aussieht, und der Dave Gibbons, der ja auch bei diesem Look jetzt heute wieder maßgeblich mit beteiligt war, der hat in einem Interview gesagt, das ist eine völlig neue Art war zu arbeiten, denn der hat die Sachen quasi damals handgemalt sozusagen, handgepixelt, und heute hat er die Entwürfe gezeichnet ganz normal in einem Grafikprogramm und hat dann einfach ein Grafiktool, hat das genannt, eine Art Filter drüber laufen lassen, und das war dann die fertige Szene. Also der ganze Arbeitsprozess heute war auch für den Dave Gibbons ein komplett anderer als damals, und das sieht man eben auch.
Ja, der ist vielleicht mit diesen neuen Werkzeugen noch nicht so 100% drauf. Aber lass uns mal ganz kurz beim Vorgänger bleiben, denn ja. Da hat mich auch total fasziniert die ganze Plotgeschichte. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, das müsste ich fast mal nachholen, denn können wir unsere Zuhörer ein bisschen abholen in Richtung, was ist eigentlich passiert, wo spielt das, und B, muss ich gerade mal feiern, dass ein Adventure eine düstere Cyberpunk-Geschichte mit irgend so einer riesigen Stadt aus Stahl, Union City, in der die Konzerne, die Herrschaft haben und sowas wie Arbeiterbewegungen und so verboten sind. Das Ganze wird aber in Australien platziert, in ein postapokalyptisches beinahe Australien, wo unser Hauptdarsteller auch noch als Waisenkind bei Aborigines groß wird und dann natürlich auf seine Heldenreise geschickt wird. Wie angenehm abgefahren.
Ja, das ist wirklich ein ganz komisches Setting, also komisch im Sinne von sehr ungewohnt für diese Spiele. Also man, hier Point-and-Click-Adventures, da denkt man an Day of the Tentacle oder Monkey Island, das sind Piraten, das sind irgendwelche Nerds aus dem 20. Jahrhundert, aber jetzt sind wir in so einer Cyberpunk-Welt, die, wie du ja sagst, auch in Australien spielt. Das ist übrigens derselbe Schauplatz im Vorgängerspiel, also von 1994 wie auch heute. Diese Wüstenmetropole, die du da angesprochen hast, diese riesengroße Stadt, die ja auch im Titel so ein bisschen angedeutet wird, Steel Skies, Union City, die ist der Hauptschauplatz sowohl im ersten Spiel wie auch im heutigen Spiel. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil man muss sich da so ein bisschen so vorstellen, und ich will da auch nicht allzu viel verraten, das hat auch mit meiner Empfehlung dann heute zu tun. Man muss sich das so vorstellen, 1994 hat man das Spiel gespielt, in dem Robert Foster, dieses Waisenkind, in diese Wüstenmetropole Union City verschleppt wird und dort gemeinsam mit so einem selbstgebastelten Roboterfreund namens Joey versuchen muss, wieder aus der Stadt rauszukommen. Das ist quasi seine Mission für das Spiel. Und da arbeitet er sich quasi durch die verschiedenen Ebenen der Stadt, von oben nach unten. Und jetzt im neuen Teil kehrt er zu dieser Stadt zurück, und das ist eben ganz spannend, weil auch in seiner Welt ist Zeit vergangen, und man erlebt jetzt quasi als Spieler so ein bisschen, wie hat sich die Stadt verändert, wenn man den Vorgänger kennt, was hat sich seitdem alles dort getan und wie nimmt Robert das alles wahr? Das heißt, es ist so eine ganz spannende Rückkehr zu den Wurzeln der eigenen Hauptfigur.
Ja, denn Ich will jetzt den Vorgänger auch nicht spoilern, und ich habe es auch bloß gelesen bei Wikipedia in der Zusammenfassung, aber Robert drückt der Stadt ja auch seinen Stempel auf.
Genau, das kann man so ganz vorsichtig sagen. Der hinterlässt dort breite Spuren, wo man schon beim ersten Teil dachte, ui, interessant, der hat dort wirklich Spuren hinterlassen, wo man sagen würde, das könnte die Zukunft der Stadt wesentlich verändern, wo er dort unterwegs war. Und es stellt sich heraus, im Nachfolgerspiel, ja, tatsächlich seine Taten 1994 quasi haben breite Spuren in dieser Stadt hinterlassen, die man natürlich aber auch nur erstmal verstehen kann, wenn man den Vorgänger gespielt hat. Da eröffnet sich dann die ganze Breite. Und das ist auch eine große Faszination dieses Spiels, glaube ich. Das wird immer wieder jetzt in unserer Besprechung wiederkehren. Wenn man den Vorgänger gespielt hat, kann man ganz viele Anmerkungen, ganz viele Beobachtungen, ganz viele Namen, die auch einfach mal genannt werden, viel mehr wertschätzen, und eröffnet sich eine ganz neue Dimension der Dramaturgie, wenn man eben diese Vorgeschichte kennt.
Ja, rein von der Struktur her ist so ein 10 Jahre Zeitsprung für eine Story auch fantastisch. Da kann man ein paar Lücken flicken damit. Das ist aber auch kurz genug, dass die Charaktere noch am Leben sind aus dem ersten Teil und sowas. Ja. Das ist ein schöner Kniff. Aber das hat eben, wie du es schon gesagt hast, bei mir ein bisschen die Befürchtung geweckt, was, wenn ich den Vorgänger nicht gespielt habe? Wirst du als nicht Initiierter, als Nicht-Eingeweihter, vom Spiel entsprechend abgeholt und ein bisschen auf die Schienen gesetzt, in dem Sinne, was in Union City los ist, was der Hauptcharakter dort im vorherigen Abenteuer erlebt hat.
Also man kann echt sagen, die Geschichte des neuen Teils, die steht wirklich auf eigenen Beinen. Man kann sie mal ganz kurz anreißen, was es da eigentlich geht. Also wenn wir jetzt mal den kompletten Vorgänger weglassen und nur mal angucken, was präsentiert uns eigentlich dieses neue Spiel. Da lernen wir diesen Robert Foster kennen in einem, finde ich, ganz hübschen Comic-Vorspann. Der Prolog wird erzählt wie mit so Comic-Panels. Man lernt dort diesen Robert Foster kennen. Der lebt in einer kleinen Siedlung bei diesen Aborigines und der macht einen kleinen Angelausflug mit seiner Zöglingsfamilie, mit einem guten Kumpel und seinem Sohn. Und dort ist erstmal alles ganz schön und hübsch und plötzlich taucht so ein komischer, so eine Art Panzer mit Beinen statt Ketten auf und der entführt dieses Kind, das da mit bei denen im Schlepptau ist. Und der Vater des Kindes, der kommt um bei diesem Überfall und die Aufgabe von Robert, die er sich selbst jetzt stellt, ist, ich folge jetzt den Spuren dieser Maschine und möchte herausfinden, was mit diesem Kind passiert ist, ob ich es noch retten kann, warum überhaupt dieser Überfall, dieses Kidnapping stattgefunden hat. Und natürlich, diese Spuren führen alle noch im Prolog zu Union City, dieser Stadt, die man ja aus dem Vorgänger schon kennt, dieser riesengroßen Wüstenmetropole in dieser apokalyptischen Welt. Und im Grunde geht dann das Spiel los. Und die Aufgabe des Spielers ist es eben, durch das Spiel hinweg herauszufinden, zum einen, wer ist für das Kidnapping verantwortlich und warum ist das überhaupt passiert? Warum ist da so eine Maschine in diese kleinen Dörfchen außerhalb gekommen und hat dort dieses Kind geklaut? Und das ist die Idee. Und das ist eine Geschichte, die funktioniert für sich allein genommen schon ganz gut, weil man hat ein klares Ziel vor Augen. Das ist auch so ein bisschen detektivisch. Man versteht nicht so richtig, warum das alles passiert. Man hat das Gefühl, man ist dann irgendwie eine größere Sache hineingeraten und das steht erstmal auf eigenen Beinen. Und die Stadt gibt sich alle Mühe, sich zu erklären und auch Leute reinzuholen, die nie so ein Spiel gespielt haben, auf ganz verschiedene Art und Weise. Da kommen wir bestimmt noch dazu. Aber ganz grundsätzlich kann ich sagen, man kann das Spiel spielen, ohne den Vorgänger zu kennen. Aber das ist so ein bisschen wie, glaube ich, Herr der Ringe Teil 2, die zwei Türme zu sehen, ohne die Gefährtengeschichte zu kennen. Man kann es genießen, aber manchmal hat man das Gefühl, da wird gerade eine Dramaturgie erzeugt, die man gar nicht verstehen kann, weil einem der komplette erste Film fehlt.
Okay. Wie lange ist denn das her, dass du den Vorgänger gespielt hast?
Also, ich habe es gespielt zum ersten Mal Ende der 90er. Also, da war ich dann ein kleines Kind, ein angehender Teenager.
Und zuletzt?
Als ich das zum ersten Und zuletzt habe ich es gespielt, in Vorbereitung auf diesen Cast habe ich nochmal angefangen, aber nicht komplett durchgespielt, okay. Das hat die Zeit einfach nicht hergegeben. Genau, deswegen habe ich nochmal aufgefrischt, um auch nochmal so ein Gefühl für den alten Teil zu bekommen.
Ha, naja dann springen wir doch ins Adventure-Wasser und du beschreibst mir ein bisschen, wie sich das spielt. Ich habe mir schon Videos davon angeschaut und ich bin erstaunt, wie nah das an einem Third-Person-Action-Spiel ist, von der Kameraperspektive und offensichtlich auch von der Art und Weise, wie du dich durch die Welt bewegst.
Ja, das ist jetzt spannend. Also ich weiß gar nicht, von welcher Seite ich mich da annähern soll. Also grundsätzlich kann man sich das erstmal
über
so
die Schulter
vorstellen. Ja, sehr gut. Ja, wenig schlecht. Nee, also grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, was früher Anfang der 90er in Point-and-Click-Adventures der Bildschirm war, also eine Szene, in der man sich bewegt hat, sind jetzt das sogenannte 3D-Hubs. Das heißt, das kennt man ja, das sind so ausgeschnittene, bespielbare und begehbare Abschnitte der Spielwelt. Man hat dann auch Hintergründe, aber da wird ganz klar gesagt, das ist jetzt gerade hier deine Bühne, die kannst du dreidimensional erkunden und da kannst du rumlaufen, mit Leuten sprechen, Hotspots finden und so weiter. Und jetzt kommt diese eine spannende Sache, die bei Beyond the Steel Skies drin ist und die damals auch bei Beneath the Steel Skies drin war, Anfang der 90er, nämlich das Konzept des sogenannten Virtual Theater, also das virtuelle Theater. Da muss ich mal ganz kurz einen Satz ausholen, damit man das versteht. Das grundlegende Problem bei ganz vielen Point-and-Click-Adventures ist ja, das ist ja einfach inhärent durch dieses Genre, man kann spielmechanisch relativ wenig Dinge tun. Es gibt die Hotspots in der Spielwelt, das heißt Gespräche, die man führen kann, da laufen halt Leute rum, wo du erkennst, ach guck mal, die kann ich ansprechen und es gibt Items, die man aufsammeln kann, das sind die sogenannten Hotspots, beide Sachen und das Inventar. Das sind so die beiden eigentlich die spielmechanischen Knackpunkte, die man bei diesem Genre hat. Und damals wie heute haben sich die Entwickler gedacht von dem Steel Skies Franchise, wir wollen da eigentlich mehr, wir wollen irgendwie da noch eins draufsetzen und den Spieler mehr machen lassen. Und deren Idee war dieses Konzept des Virtual Theaters. Das bedeutet, man kann bestimmte Ausgangssituationen in der Spielwelt so verändern, dass die Charaktere und die Welt nachhaltig darauf reagiert. So, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich habe mir mal ein Beispiel überlegt, um das zu illustrieren.
Okay.
Ganz einfaches Ding, in Monkey Island 2 zum Beispiel, da gibt es ein Rätsel, wo man in das Zimmer des Bösewichts gehen muss. So, ich sag's jetzt ganz einfach. Da möchte man in das Zimmer des Bösewichts gehen und das durchsuchen. Problem ist, der Bösewicht ist in seinem Zimmer drin. Wenn man sich das dann ein bisschen anguckt, sieht man, vor seinem Zimmer ist sein Haustier angekettet. Und wenn man das loskettet, dann rennt das weg und der Besitzer rennt dem Tier nach. Das heißt, man kann in sein Zimmer reingehen und das ungestört durchsuchen. Das ist so ganz klassisches Point-and-Click-Rätsel-Design. Wie es auch so in Monkey Island 2 verwendet wird. Und wenn dieses Rätsel jetzt in einem Steel Sky Spiel vorkommen würde, mit dieser Idee des Virtual Theaters, dann würde das auch so ablaufen, aber dann würde es noch weitergehen. Dann würde man noch sagen, okay, das Haustier, das geflohen ist, hat auf seiner Flucht irgendeinen gebissen und der fängt eine Schlägerei mit dem Bösewichten an, weil der ist ja der Besitzer. Und die Spielwelt reagiert auf diese Schlägerei, indem sie die Polizeipräsenz auf den Straßen nachhaltig erhöht. Das heißt, du hast eine Sache in dieser Spielwelt verändert, was nachhaltig und dauerhaft die Bedingungen in dieser Spielwelt verändert und manipuliert. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen.
Lass mich nochmal konkret nachfragen. Ist da eher so eine Art Butterfly-Effekt gemeint? Du hast irgendwas Kleines verändert und du siehst überall in der Spielwelt plötzlich die Auswirkungen davon?
Es geht auf jeden Fall in die Richtung, ganz genau. Also die Idee ist halt einfach, dass man Dinge tun kann und man merkt, man hat gerade mehr Dinge beeinflusst als einfach nur die eine Szene im Spiel.
Das ist sicherlich ein geiles Gefühl. Ich frage mich bloß noch, ist das auch immer Teil von Rätseln? Also schaltest du damit neue Situationen frei, wo du wieder neue Aufgaben gestellt bekommst?
Also das ist jetzt auch dann interessant, weil das ist ja erstmal dieses Konzept und dann war natürlich die Frage, wie toll ist das jetzt umgesetzt, weil eigentlich klingt das ja richtig geil. Das heißt, du kommst in Szenen rein, kannst da Dinge rumändern und plötzlich verändern sich die Situation und oh mein Gott, so viel Auswahl und dynamische Welt. Die Realität, und da spreche ich jetzt nur von Beyond the Steel Sky, also von diesem neuen Spiel, ist, dass in ganz vielen Fällen die Spielwelt nur sehr verhalten und reduziert auf die Änderungen reagiert. Und vor allem viele der Änderungen, die beziehen sich so ein bisschen mehr, und da versucht das Spiel dann so ein bisschen lustig zu sein, auf so humoristische Einlagen. Also ein Beispiel zum Beispiel, das jetzt nichts vorwegnimmt oder so, es gibt im Spiel ein Museum, da wird ein Roboterarm ausgestellt, das ist jetzt egal, warum das so ist, das ist einfach so und dieser Roboterarm, der liegt da einfach und dann kannst du mit so einem Hacking-Tool, zu dem ich noch übrigens gleich kommen muss, kannst du dem Roboterarm sagen, der soll jedes Mal Backpfeifen verteilen, wenn jemand dem Arm zu nahe kommt und das war's. Dann gehen halt die Leute dahin, werden geohrfeigt und sagen, huch, dieser Arm hat mich geohrfeigt und das war's quasi, was dieses Feature an dem Punkt an Auswirkungen hat. Es gibt ein, zwei Momente, wo das auch für Rätsel benutzt wird, aber ich muss sagen, dieses Virtual Theater ist eine tolle Idee, die aber in dem Spiel gar nicht so unglaublich weit gedacht ist und ausgeführt ist.
Ich finde das jetzt auch wenn das jetzt spielerisch kaum Auswirkungen hat, gar nicht so schlecht. Das ist dann halt vielleicht ein kosmetisches Feature, das einfach dich als Spieler wirkmächtiger erscheinen lässt und die Spielwelt dynamischer und lebendiger. Und letztendlich muss sie es ja nicht sein, sie muss bloß so wirken. Wir wollen ja bloß auf die richtige Art und Weise von Spielen belogen werden. Ich finde das ganz cool. Das ist ja sowas, was mich an MMOs immer so gestört hat, dass deren Spielwelt immer so unglaublich statisch ist, obwohl du ja die ganze Zeit Heldenabenteuer und Heldentaten erledigst, aber alles respawnt wieder und sieht genauso aus wie vorher und bloß mit diesen Updates, mit diesen großen Patches verändert sich die Spielwelt dauerhaft und innerhalb eines Spiels eben nicht bloß am Rätselbildschirm von Adventures irgendwie eine Veränderung zu bewirken, sondern indirekt auch im Rest der Spielwelt, die dann vielleicht hier auch noch ein paar Aha-Momente gibt, das halte ich für eine nette kleine Idee. Jetzt keine Revolution, aber es ist durchaus irgendwie, klingt witzig, finde ich jetzt aus der Ferne ganz gut.
Es ist eigentlich auch eine wirklich witzige Idee. Ich habe mich nur so ein bisschen immer dran gestört, dass das alles ist gebunden an dieses neue Feature, dieses Hacking-Tool, was ich eben angesprochen habe. Sehr früh im Spiel bekommt der Protagonist ein Hacking-Tool in die Hand, mit der er im Grunde fast jedes elektrische Gerät oder Roboter der Stadt manipulieren kann. Und das ist eigentlich erstmal ganz cool, weil das funktioniert so, du hältst dieses Hacking-Tool auf ein elektronisches Gerät, wo dir das Spiel sagt, das geht hier. Und dann siehst du quasi auf dem Bildschirm die Logik, nach der diese Maschine agiert. Und also ein einfaches Beispiel, du hast zum Beispiel einen Automaten, der irgendwie Getränke ausspuckt und dann siehst du, wenn du das Hacking-Tool benutzt, diese Logik, die diese Maschine verfolgt, das bedeutet, da steht dann sofort ja aufgeschlüsselt, Benutzer kommt, hat die Erlaubnis, Getränke zu ziehen, folgt zur Konsequenz, Getränk wird ausgespuckt und dann zweiter Weg, hat nicht die Erlaubnis, ein Getränk zu ziehen, kein Getränk und Fehlermeldung. Und dann kannst du mit dem Hacking-Tool diese beiden Funktionen umkehren und dann die Maschine so programmieren, dass sie sagt, wenn der Benutzer nicht die Erlaubnis hat, bekommt er ein Getränk und wenn er eine Erlaubnis hat, bekommt er kein Getränk. Und dann ist es halt ganz lustig, dann drückst du drauf, die Maschine sagt keine Erlaubnis und hier ist ihr Getränk. Aber der Spielwelt ist das halt in dem Fall egal. In manchen Fällen auch ein bisschen absurd, weil direkt hinter mir stand ein Charakter, der ein Mechaniker ist, der das eigentlich gesehen hat und da gab es halt null Reaktion darauf. Das ist halt dann wieder so typisch dieses Genre. Das ist so dieser Gag, aber der wird dann nicht mehr weiterverfolgt oder so.
Aber immerhin, dann ist ja noch eine kleine Extra-Mechanik drin, so ein Programmierrätsel-Light.
Genau, richtig, ja.
Gibt es
ja
sonst auch noch mal so Fälle von so klassischen Puzzles, so wie Professor Layton halt irgendwie hier ein Schieberätsel, da Schalterrätsel, oder ist es schon eher ein Fall von mit Leuten reden, Gegenstände in die Hand gedrückt bekommen, immer größeres Inventar haben und halt den richtigen Gegenstand am richtigen Ort einsetzen?
Genau, das ist es in, also das ist es in allen Fällen eigentlich. Mhm. Genauso laufen diese Rätsel ab. Man redet sehr, sehr viel, was ja auch typisch ist für diese Genres, für dieses Genre. Man redet sehr, sehr viel, man sammelt die Gegenstände. Was so ein bisschen schade ist, es gibt nicht mehr das, was man von Point-and-Click-Adventures oftmals ja kennt, dieses Kombinieren von Gegenständen, das nicht. Man kriegt wirklich einfach nur Gegenstände ins Inventar gedrückt und dann muss man die richtigen Leute und Stellen finden, um die wieder einzusetzen. Also ganz klassisches Point-and-Click-Adventure. Allerdings mit der Altlast, und das ist so einer meiner Kritikpunkte zum Beispiel mit der Altlast von 3D-Adventures, was die von Anfang an hatten, seit so der frühen 2000er, als es die ersten dann gab, du hast immer da dieses Problem, dass du diesen Raum überwinden musst. Das bedeutet, wenn du in einem Point-and-Click-Adventure, das nach Bildschirm aufgeteilt ist, also so ein Pixel-Point-and-Click-Spiel, wenn du da irgendein Item gefunden hast und jetzt denkst, ach guck mal, das kann ich der Person am Dorfausgang geben, dann kann man normalerweise ganz schnell durch diese Bildschirme durchskippen und diese Animation abbrechen und ist dann da sofort wieder. Aber in diesem 3D Adventure, damals wie heute, hast du immer dieses Problem, du musst diesen Weg räumlich zurücklegen. Und das heißt, selbst wenn du nur was ausprobieren möchtest, von dem du gar nicht weißt, ob es klappt, musst du jedes Mal diesen Weg zurücklegen. Und das ist unglaublich zäh. Also das ist sehr, also sehr nervig, muss ich sagen.
Das ist toll. Jetzt erinnerst du mich gerade wieder an so ein paar Adventure-Spiel-Empfindungen. Die Ungeduld, wenn die Spielfigur sich nicht blitzschnell aus dem Bildschirm rausbewegt. Darunter leidet man, ja, weil das Adventure sonst nicht so viel Komponenten hat, ist dann das bisschen verschwendete Zeit unangenehm. Sehr gut. Und ich erinnere mich eben auch an Spiele wie dieses Monkey Island mit 3D-Steuerung, oh Gott, oder mit 3D-Grafik. Wie hieß denn das? Monkey Island 4 oder Monkey Island 3?
Ja, genau, die waren die 3D-Dinger.
Und Grim Fandango, wo man eben auch eine Resident-Evil-Steuerung hatte. Aber die Spiele hatten ja noch eine feste Kamera. Und das Spiel hat jetzt praktisch eine 3D-Kamera.
Ja, oder nicht? Im Grunde schon. Du hast eine 3D-Kamera, die ist aber sehr, also du hast nur eine minimale Bewegungs-, also Freiheit mit dieser Kamera. Die ist eigentlich fest aufgeschraubt mit einer bestimmten Perspektive auf die Schulter des Charakters. Das heißt, du kannst nur dorthin gucken, wohin du auch den Charakter gerade drehst. Das heißt, du musst ja immer so ein bisschen mit ihm im Raum navigieren.
Das ist ja halt praktisch eine frei bewegliche Kamera. Du bewegst halt den Charakter, um die Kamera zu bewegen. Aber das führt ja auch dazu, dass du eben nicht wie bei einem klassischen Adventure, ob das Pixelgrafik hat oder wie bei Grim Fandango 3D-Grafik, du kannst nicht mehr auf einen Blick alles erfassen.
In der Hinsicht stimmt, aber frei beweglich wäre für mich gewesen, Charakter bleibt stehen und ich drehe die Maus und kann alles drumherum sehen.
Details, aber das nicht. Dom, Details.
Naja, das ist ja auch wichtig, aber du hast ja recht, na klar, also die Kamera ist nicht angeschraubt, man kann wirklich sich im Level frei bewegen, aber manchmal muss man sich zu viel bewegen, das ist meine Kritik.
Und ist es, um auf den Punkt zurückzukehren, ist der Level oder sind die Hotspots leicht erkannt und erfassbar? Also offenbaren sich die Umgebungen relativ gut in dem Sinne, was da interessant und was interaktiv ist und was du dir anschauen solltest?
Ja, ja, also das zum Glück, möchte man ja eigentlich sagen, aber vielleicht in manchen Fällen auch leider, weil es ja einem auch viel so Sucharbeit abnimmt. Wenn du dich solchen interessanten Hotspots näherst, dann wird dir direkt mit einem kleinen Symbol und einer Beschriftung angezeigt, das ist jetzt ein Interaktionspunkt. Mhm. Das heißt, du kannst unmöglich Interaktionspunkte verpassen, wenn du auch nur grob in der Nähe bist. Also das wird ganz klar lesbar gemacht.
Das finde ich ja ganz gut, weil Hotspots suchen ist auch so eine Krankheit der Adventures heutzutage, und ich nehme mal an, dass rein im Gameplay jetzt da auch keine Revolution mehr auf uns wartet. Wir haben Dialoge, wir haben Items, wir benutzen Items mit Hotspots, wir benutzen Items mit Charakteren. Die Story entfaltet sich und man ist milde herausgefordert. Oder wird es irgendwann mal richtig knackig oder kommt irgendwo noch ein Stock, der uns zwischen die Beine geworfen wird?
Also es gibt manchmal, also so ja, ich sag mal Aufträge, es ist ja jetzt ein bisschen falsch, weil das Spiel gibt einem ja keinen Auftrag, aber es gibt mal so Sequenzen im Spiel, wo du merkst, oh, das ist jetzt mal interessanter, als einfach immer nur in eine neue Szene reinkommen, mit allen sprechen, Informationen sammeln und die richtigen Gegenstände kombinieren miteinander, beziehungsweise mit den Rätseln kombinieren. Da gibt es so ein, zwei Momente im Spiel, wo ich gedacht habe, oh, das ist mal interessant. Ich nehme mal ein Beispiel, ohne zu viel zu verraten. Man gibt sich im Laufe des Spiels als eine Person aus, die man gar nicht ist. Und dann kommt man in eine Situation rein, in eine Wohnung, in der der man quasi, in der die Person gewohnt hat, als der man sich ausgibt. Und dort läuft ein Kontrolleur herum. Und dieser Kontrolleur, der vermutet, dass du nicht die Person bist, die dort hier eigentlich lebt. Und die gibt dir kurz Zeit, anzukommen quasi, dich quasi frisch zu machen und möchte dich dann befragen. Und diese Zeit, das ist jetzt kein Zeitlimit, sondern einfach nur, du hast dann quasi einen Spielabschnitt lang Zeit, dich in deinem eigenen vier Wänden umzuschauen und quasi diese Person kennenzulernen, die du da gerade impersonisierst. Und das fand ich erstmal ganz interessant, weil ich mir dachte, cool, das ist mal was anderes, da muss ich jetzt hier irgendwie alle Informationen zusammensuchen, ist im Grunde zwar auch nicht mehr als einfach nur alle Hotspots anklicken und mir alles durchlesen, aber das ist mal interessant, das ist am Ende, habe ich dann gerechnet mit so einer Verhörsituation und das ist tatsächlich dann auch passiert und das fand ich erstmal cool. Was dann aber passiert ist, hat mich so ein bisschen irritiert, nämlich, dass dieses Verhör dann stattgefunden hat und ich habe versehentlich tatsächlich, ich wollte es eigentlich gar nicht, ich habe versehentlich einige der Fragen falsch beantwortet, da wurden so 6, 7 Fragen gestellt und 2 habe ich falsch beantwortet. Und dann hat es dem aber offenbar gereicht, dass der gesagt hat, so, okay, das war offenbar nur so ein Scherzchen von Ihnen, ne? Aber jetzt seien wir mal wieder ernst. Und am Ende hat er mich dann erkannt quasi und hat herausgefunden, dass ich ein anderer bin oder den Verdacht geschöpft, weil ein Chip, den ich mir quasi vorher manipuliert habe, um überhaupt als diese Person ausgehen zu können, fehlerhaft war. Mhm. Das bedeutet, der hat quasi völlig losgelöst von diesem Rätsel, egal wie ich mich da verhalten habe, Verdacht geschöpft. Und da denke ich mir halt, naja, also da fühle ich mich ein bisschen verarscht. Das ist so ein bisschen, ach schade so, weil er wird in jedem Fall, ich habe jetzt nicht alle Wege durchgespielt, aber er wird wohl in jedem Fall zu der Hand greifen und sagen, ja guck mal übrigens, das ist ja auf jeden Fall ein Verdachtsmoment, egal wie gut du dich da im Interview verhalten hast. Mhm.
Es scheint also kein Spiel zu sein, wo irgendwann mal eine Gabelung aufgeht und du hast verschiedene Lösungswege, wie beim fantastischen Indiana Jones and the Fate of Atlantis, wo es einem selbst überlassen ist, auf welchem Wege man zu so einem geheimen Tempel reist, ob mit Luftballon oder ich glaube mit dem Jeep und irgendwas anderem oder Kamele, das war so toll. Sowas gibt's ja, im Spiel nicht, ne?
Nee, also weitestgehend wirst du da immer auf diese Schienen gesetzt und musst dann gucken, wie du ans Ziel kommst und dieses muss mal gucken, läuft dann über dieses richtige Lösen der Rätsel ab. Zu dem Lösen der Rätsel muss ich noch was sagen, bevor ich es vergesse. Es gibt tatsächlich im Spiel eine Hilfefunktion und diese Hilfefunktion ist tatsächlich hilfreich, die ist wirklich gut. Da kann man dann ins Menü gehen und dann sieht man da einen Hinweis, der eingeblendet wird und der ist erstmal sehr, sehr vage. Also da steht dann wirklich nur nochmal eine Erinnerung zum Beispiel an das letzte wichtige Gespräch, wo die wichtige Information drin war. Und wenn du dann sagst, nee, hilft mir immer noch nicht, kannst du einen Knopf drücken und dann wird dir der nächste Hinweis eingeblendet und der geht schon ein bisschen konkreter darauf ein, wohin musst du dich als nächstes bewegen, um den nächsten Hinweis zu finden. Und wenn du dann immer noch sagst, das ist mir immer noch zu doof, ich weiß nicht, was ich tun soll, musst du 30 Sekunden warten, das wird dir auch angezeigt, dieser Timer, und dann wird der letzte Hinweis freigeschaltet und der ist explizit quasi die Lösung des Rätsels, der sagt dir ganz genau, was du tun musst. Und das finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Das heißt, dadurch wird es im Spiel niemals den Fall geben, dass du abbrechen musst oder einen Guide lesen musst, weil dir diese Hilfefunktion, wenn du möchtest, wirklich hilfreich hilft und ein Stückchen dir die Informationen präsentiert, die du brauchst.
Das ist cool. Da bin ich Freund von, weil bei Adventures hängen bleiben ist das Frustrierendste, was es gibt. Hat mich auch, also damals, als es noch kein Internet gab, das war furchtbar, da habe ich tagelang zum Teil festgehangen. Das war da Teenage-Jahre. Na gut, gibt's Backtracking im großen Maße oder bewegt sich das Spiel räumlich auch relativ linear im Sinne, wo du bist?
Man läuft innerhalb dieser Hubs halt immer wieder viel von links nach rechts und rechts nach links. Da kommt man immer in so kleine geschlossene Bereiche und da muss man halt sehr viel immer wieder an denselben Stellen herumturnen und gucken und drücken und schauen, kann ich da jetzt was machen? Da muss ich sagen, das ist schon ein bisschen C, allerdings der zäheste Moment, wo es wirklich am nervigsten ist, der ist direkt zu Spieleinstieg. Da gibt es einen Bereich im Spiel, bevor man in die eigentliche Stadt reinkommt. Da muss man quasi sich diesen Zugang erst freischalten. Und da wird man auch so ein bisschen an diese grundlegenden Rätsellogiken des Spiels herangeführt. Und der ist unglaublich zäh. Da hast du einen relativ weitläufigen Hub. Die Leute, die dort interessant sind für dich, die sind da so wild verteilt, dass du immer links und rechts und rechts und links laufen musst. Und dann sind die Gespräche teilweise so überflüssig, da werden ganz oft Dinge gesagt, die für dich überhaupt nicht interessant sind. Der Einstieg ist unglaublich zäh. Im Laufe des Spiels wird das dann ein bisschen flüssiger, da hast du nicht mehr das Gefühl, so hängen zu bleiben wie so ein Kaugummi am Tisch. Aber der Einstieg, also da muss man sich durchkämpfen. So die erste Stunde, das war schon sehr anstrengend.
Ah. Oh Mann. Immerhin, wenn es dann besser wird, dann reden wir mal drüber, was eigentlich passiert in dem Spiel. Das ist bei Adventures die andere große Stärke, die sie bringen müssen, dass entweder Charaktere, Setting oder Story dich da mitziehen. Sag mal zu den drei Dingen was.
Also, ich fange mal bei der Story an, weil das ist tatsächlich am leichtesten zu beantworten, weil ich habe es ja schon mal angerissen, ganz zu Beginn. Die Geschichte selbst, finde ich, ist eine spannende. Weil, wie gesagt, du selbst wenn du das Vorspiel nicht gespielt hast, du kommst da rein in diesen Kidnapping-Moment. Und selbst wenn dir das Kind egal ist, interessiert dich schon so ein bisschen, was geht da eigentlich ab. Und das bereitet das Spiel, finde ich, ganz schön auf. Das stellt da richtig schöne Bühne auf und sagt, du kommst jetzt von außen in diese Stadt rein und jetzt musst du erstmal herausfinden, was ist hier eigentlich los? Wie kann es sein, dass Kinder gekidnappt werden, beziehungsweise dieses eine, wer steckt da dahinter, kannst du da irgendwas dran ändern? Und das wird angetrieben zum einen von dem Charakter, von dem Hauptcharakter, der ist so ein richtiger, typischer Point-and-Click-Adventure-Charakter, der ist durch und durch gutherzig, der verfolgt keine bösen Motive, der möchte helfen, der ist einfach freundlich, auch so ein bisschen naiv, tollpatschig vielleicht, aber der ist wirklich ein Guter, so, und der treibt dich da durch und das macht Spaß. Und zum anderen, wenn du dann noch das Vorgängerspiel gespielt hast, bekommst du diese zusätzliche Motivation herauszufinden, was ist denn mit der Stadt passiert, seit du weg warst. Und das sind so diese tragenden Säulen, die dich die Story quasi, die dich für die Story interessieren lassen sollen. Und das funktioniert, finde ich, ganz gut. Also die Geschichte fand ich eigentlich ganz interessant.
Hat die ein gutes Pacing? Also im Sinne von, passiert da auch genügend, dass man ein bisschen investiert bleibt?
Also da ist halt wieder dieses Problem von diesem Genre einfach, die Geschichte ist eigentlich spannend und hat auch eine gute Geschwindigkeit und dann kommt immer diese doofe Handbremse, wenn du in so einen Hub reinkommst, weil dann merkst du richtig, da wird jetzt vor dir wieder ein neuer Hub ausgebreitet und jetzt musst du erstmal wieder mit allen sprechen und jetzt musst du erstmal umgucken, was sind das alles für Hotspots und Interaktionspunkte. Also da muss man so diese Neugier mitbringen, die man eigentlich braucht, um solche Spiele durchspielen zu können, dass man sich bei jedem neuen Hub denkt so und jetzt fange ich quasi von vorne an und guck mir jeden Hotspot an und bin neugierig darauf, was sich dahinter alles verbirgt.
Was für ein Glück, dass wir hier Union City haben, ja, die kleine hässlichere Schwester von Night City, ja, also ein Cyberpunk-Klischee, dieser Koloss aus Stahl, viele Etagen nach oben und unten, Menschen, die an Kabeln hängen, ich stelle mir das alles bloß gerade vor, Neonröhren, ja, Implantate, Mikrochips, Roboter, Cyborgs. Cyberpunk ist ein geiles Setting, ich mag das sehr gern. Und wird hier eine interessante Welt gebaut? Werden hier Hub-Welten und Umgebungen inszeniert, die interessant sind? Wo es Spaß macht, sich die anzuschauen und die kennenzulernen? Wird hier gutes Environmental Storytelling betrieben?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen, also der Scheidepunkt wahrscheinlich, wie man dazu so steht. Ich muss sagen, mir gefällt dieses Setting nicht mehr so gut wie im ersten Teil und das hat einen einfachen Grund. Im ersten Teil, 1994, kam man in diese Stadt und die war unglaublich abgeranzt, die sah kaputt aus, verrostet, schlimm, so wie man sich so eine Cyberpunk-Dystopie vorstellt. Und jetzt, das ist so eine der großen Sachen, die sich geändert hat, das ist auch kein Spoiler, weil das wird schon relativ früh im Spiel offenbart, das ist auch kein Geheimnis, die Stadt floriert, die Stadt ist schön, die Stadt wurde hübsch gemacht, alles ist bunt, alles ist toll, alles ist offenbar reich und vermögend und das macht diese Cyberpunk-Ästhetik zu so einer Egalo-Future-Ästhetik, also keine rostigen Oberflächen mehr, auf den ersten Blick zumindest, nichts mehr, wo man sagt, Mensch, das ist so kaputt und schlimm und das hat mich nicht mehr so gereizt. Also all die Dinge, die du dann dort siehst, diese Versatzstücke, das sind alles Dinge, die du auch jetzt mittlerweile schon in vielen anderen Spielen gesehen hast. Da gibt es einen angestellten Roboter, der so ein bisschen sassy ist und immer so einen kleinen Spruch drückt. Da hast du irgendwie so eine Frau, die soziale Aufsteigerin sein möchte und da super über Leichen geht, um quasi immer nach oben zu kommen. Auch das Design der Wohnung, da ist nichts, wo du mal mehrfach hingucken musst und denken musst, oh mein Gott, wie funktioniert das? Das ist total interessante Technik. Also das fand ich wirklich für mich persönlich überhaupt nicht mehr interessant. Das hat mich nicht gereizt, also gar nicht.
Ah, shit. Also ja. Das ist ärgerlich. Beliebigkeit ist für Science Fiction echt ein bisschen ein Ärgernis. Wenn man das Gefühl hat, okay, das sind irgendwelche Unity-Assets, die hier zusammen arrangiert wurden, die erzählen mir keine Geschichte, die wirken einfach nur futuristisch um des futuristischen Sein Willens. Das ist schade, weil gerade der erste Teil, du hast es schön gesagt, rostige, runtergekommene Stadt, der erste Teil hat einen tollen Look, muss man sagen, trotz Pixel.
Voll. Ja, und da hat es halt auch so schön funktioniert. Wie gesagt, da mochte ich so gerne diesen Kontrast aus der Welt, die so abweisend wirkt und diesem Humor des Protagonisten und auch seiner Dynamik zwischen ihm und diesem Roboter, den er sich da selber zusammengebaut hat. Das war so schön, das hat so gut, das hat sich gebissen und dadurch war es auch irgendwie, gehörte es zusammen. Und jetzt ist das nicht mehr so kontraststark und das stört mich so ein bisschen, weil obendrauf kommt auch, fast alle Charaktere, die ich im Spiel kennengelernt habe, fand ich unglaublich nervig und unsympathisch.
Oh nein.
Also eine, aber auch das natürlich ist jetzt wieder sehr persönlich, aber ich versuche es zu erklären, damit man es nachvollziehbar machen kann. Die sind ganz oft so, so aufgedreht. Also die erste Person, die du in der Stadt selbst kennenlernst, ist eine Frau, die auch noch so eine komische, weiß ich nicht, so eine hautenge Hose, bauchfrei, dann brustbetontes Oberteil, kurze Haare, die so kindlich sexy irgendwie sein soll und die äfft dich dann so nach und am Anfang erzählt die auch gar nicht, warum die jetzt da ist. Die macht dich einfach doof an, drückt dir 3-4 doofe Sprüche und geht dann. Und genau wie der Protagonist denkst du dir nur so, also ich finde, also warum? Also das ist einfach nur komisch. Also was soll das denn? Und sowas geht bei mir dann immer ganz schnell auf die Stimmung, weil ich dann so mir denke, die nerven mich alle. In diesem Tutorial-Bereich quasi am Anfang, wo ich erzählt habe, dass alles ein bisschen tröge war, gibt es einen Charakter, so einen Trucker, den fand ich ganz nett. Der verkauft so, der hat so Tiefkühlwürstchen in seinem LKW. Das fand ich ganz nett. Das war so ein Charakter so, den sitzt du auch, den siehst du auch in deiner Dorfkneipe bei dir im Heimatdorf in der echten Welt quasi sitzen und der drückt immer so einen kantigen Spruch, ist aber irgendwie herzensgut. Den mochte ich, aber solche Sympathiemomente hatte ich in dem Spiel ganz, ganz wenige. Also so, nee, okay. Leider nicht.
Das ist ja ärgerlich.
Ja, es gibt aber eine Sache, die ich auch noch unbedingt sagen muss, weil ich habe jetzt auch so oft den Humor angesprochen. Eine Sache, die einen auch durchzieht, wenn es schon nicht das Setting ist und auch nicht unbedingt das, die Charaktere, die man so trifft, ist der Humor im Spiel. Denn es gibt immer mal wieder Momente, wo der Humor echt so netter Oldschool Point-and-Click-Humor ist. Ich gebe mal ein Beispiel, dann weiß man direkt, was ich meine. Direkt auch wieder zu Beginn, das habe ich extra früh gewählt, damit man sich damit auch nicht irgendwas verdirbt. Da gibt es so einen Bereich von diesem Trucker, wo man ein Rätsel lösen muss und sagen muss, okay, sein Truck, da muss man unbedingt rein, weil er diese Ladung, die er da hat, ist interessant für einen selbst, für eine Lösung des Rätsels. So. Und man muss dann irgendwas tun, das will ich jetzt nicht verraten, um diesen Zugang zum Truck freizulegen und es ist dann irgendwann gelungen. Und dann sagt der Trucker, du kriegst die Tür nur auf, wenn du ein besonderes Türöffnungsritual ausführst. Und dieses Türöffnungsritual, sagt er dir in einem Gespräch, funktioniert so, dass du erst irgendwie am Laster klopfen musst, dann musst du gegentreten, dann einmal um die eigene Achse drehen und dann kannst du erst die Tür hinten öffnen. So, dann erzählt er dir das und dann gehst du zu dieser Tür und dann steht er tatsächlich Türöffnungsritual ausführen und dann sind da so, wie bei so Multiple-Choice-Tests, verschiedene Antwortmöglichkeiten und dir wird jetzt suggeriert, du musst jetzt die richtige Reihenfolge dieses Rätsels aufbringen, um diese Tür öffnen zu können, was ja eigentlich total absurd ist. Ich habe es verkackt, weil ich ihm nicht richtig zugehört habe, ehrlich gesagt, und habe den falschen Einstieg gewählt und die Tür öffnet sich trotzdem. Und dann sagt er so, ja, eigentlich war es ja auch ganz schön der Blödsinn, auf sowas zu hören, weil natürlich würde die Tür einfach so aufgehen. Und es war so nett, weil dieses Spiel das erst so inszeniert wie so ein Rätsel, das man lösen muss. Und dann stellt sich heraus, nee, das ist völlig absurd, dass man so eine Tür aufmachen muss. Die geht auch so einfach auf. Und das fand ich so ganz nett.
Schön, wenn man so ein bisschen vom Spiel überlistet und ein bisschen verarscht wird.
Ja.
Das ist nett, wenn das in guten Stimmung passiert. Wir hatten vorhin schon über die Grafik gesprochen, die ein bisschen grob wirkt, insbesondere was die Charaktermodelle angeht und ein bisschen detailarm, habe ich auch den Eindruck. Und halt so 3D und nicht mehr pixelig und nicht mehr mit so viel Charakter. Jetzt, wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, worum es da in dem Spiel geht, was man da so tut, ist das etwas, was man so dann irgendwann ignorieren lernt oder bleibt das für dich ein bisschen im Dorn im Auge bis zum Schluss? Und hat das Spiel optisch auch irgendwas zu bieten? Gibt's da auch mal, ne, ein bisschen Bombast? Ne?
Ja.
Explosionen?
Also ich muss sagen, ich habe mir das jetzt auch so aufgeschrieben, meine erste Reaktion auf diesen Look und auf die Grafik, die war sehr, also ich war sehr abgeschreckt, habe ich ja schon beschrieben, warum, das war nichts, mit was ich wollte, mit dem ich gerechnet habe. Es entwickelt dann aber so einen gewissen Charme, muss ich sagen. Es hat mich dann für sich so ein bisschen gewonnen, weil es gibt dann durchaus die Kulissen, die wirklich schön und auch eindrucksvoll sind. Ich will nur mal als Beispiel nennen, wenn man zum allerersten Mal in die Stadt kommt, dann steht man vor diesen ja fast schon kilometerhohen Stadtmauern, die sich da so metallen in die Luft emporstrecken. Und da stehst du davor und da denkst du schon so, da lässt du die Kamera so ein bisschen nach oben fahren und denkst dir so, boah, das ist schon ganz schön hoch. Und das ist halt ein cooler Effekt, den man nur in so einem 3D-Adventure dann erzeugen könnte. Das würde nicht so gut funktionieren in diesem Sidescroller 2D-Point-and-Click. Das ist schon cool. Also da guckt man sich so ein bisschen rein, habe ich das Gefühl. Aber solche Dinge wie Mimik zum Beispiel, die wird das ganze Spiel über ein Problem bleiben, weil die kaum vorhanden ist oder so sehr überspielt ist. Also nie realistisch, das holt einen immer so ein bisschen raus. Aber die Grafik, ich finde, die entwickelt so einen eigenen Charme. Das Problem ist vielmehr die Performance dieser ganzen Engine. Das ist vielleicht was, über das wir nochmal sprechen sollten.
Sprechen wir doch über die Performance des Ganzen.
Ja, dann legen wir das. Ich dachte, ich roll dir diesen Ball erstmal noch zu. Vielleicht willst du noch was anderes sagen, aber dann sehr gerne. denn das ist was ganz viele Leute auch bei Steam so als Hauptkritikpunkt anrühren, dass es Probleme gibt erlebe, technische, und das kann ich nur bestätigen, die äußern sich vor allem durch zwei Dinge. Zum einen dadurch, dass das Spiel immer wieder ruckelt, dass ich wirklich Performance-Framerate-Einbrüche habe, die spürbar sind, vor allem wenn ich in neue Hubs reinkomme, dann dauert das manchmal minutenlang, bis das Spiel sich davon erholt, das alles zu laden. Das ist ein bisschen störend, nervig. Dann passieren so Dinge, wenn ich an einem Hotspot stehe und mit dem interagieren möchte, dass das Spiel dann schon überblendet in diese, ich interagiere jetzt damit Animation, die Figur aber noch zu weit davon eigentlich entfernt steht und die dann so rangekleidet wird, weißt du, die slidet dann quasi zu diesem Interaktionspunkt und dann geht's erst weiter. Solche Dinge. Und zum anderen, ich hatte auch tatsächlich ein Rätsel, das ich nicht lösen konnte, weil das Spiel nicht erkannt hat, dass ich das Rätsel gelöst habe. Und dann musste ich das Spiel nochmal komplett neu starten und das Rätsel nochmal neu machen. Das ist mir einmal passiert. Offenbar ist das bei einer früheren Version des Spiels kurz nach Release noch häufiger aufgetreten. Bei mir war es nur also wirklich nur ein einziges Mal. Und es gibt auch mittlerweile Patches, die das beheben sollen. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme, Anfang August, 6. August, ist das Spiel noch nicht technisch einwandfrei spielbar.
Ich habe von dir inzwischen das Gefühl bekommen, dass es schon ein Mixed Bag ist, wie der Ami sagt. Also hier sind Licht und Schatten in einem Spiel zusammen. Wie ist denn das letzt für dich? Ich glaube, wir bewegen uns langsam Richtung Fazit. Jetzt so als Gesamtpaket angekommen. Hattest du, wie lange spielt man dran? Und wie verhielt sich's mit deinem Investment und deiner Motivation im Spielverlauf?
Also man spielt so 6-7 Stunden. Mhm. Also man kann auch 10 Stunden spielen, wenn man wirklich alles sich durchliest und alle Dialoge führt. Das geht auch. Aber so 6-7 Stunden ist, glaube ich, ein nicht gehetztes Tempo. Und also, ach, das ist schwierig. Also ich wollte es dann zu Ende spielen, weil ich dann doch wissen wollte, was hat es jetzt mit dieser Kidnapping-Geschichte auf sich? Das ist einfach ein effektives Motiv. Das ist einfach eine Rätselgeschichte, eine Detektivgeschichte, die mich interessiert hat. Es geht dann auch noch so ein bisschen darum, um diese Identität dieser Figur, die man da angenommen hat, wo ich vorhin kurz mal angerissen habe, worum es da ging. Darum geht es auch so ein bisschen. Das ist schon spannend. Aber am Ende, da kommt es zu Szenen, wo ich merke, da wird jetzt ein Fass aufgemacht, das ist eigentlich viel zu, wie sage ich das, globalpolitisch. Da werden plötzlich die ganz großen philosophischen Themen bemüht, wo ich schon merke, jetzt bin ich wieder im Sud des Cyberpunk-Genres angekommen, das natürlich nicht auskommt ohne die großen philosophischen, gesellschaftlichen Fragen. Ja. Aber da wirkte das so ein bisschen so, weißt du, so, wir haben jetzt Finale, jetzt müssen wir ganz schnell die großen Fragen stellen. Und das war so ein bisschen so, ach, na gut.
Schnell, Captain Picasso eine Rede halten.
Ja. Ja, genau. Aber that said quasi, Moment, lass mich anders sagen. Wenn man dieses Spiel jetzt einfach nur für sich spielt, dann glaube ich, ist das kein allzu gutes Point-and-Click- oder 3D-Adventure, weil dafür finde ich, ist das Setting nicht interessant genug. Also ich meine da jetzt vor allem diese glatte Oberflächen dieser futuristischen Wohlfühlstadt. Dafür sind die Charaktere ein bisschen zu nervig. Dafür sind die Rätsel, finde ich, einfach nicht interessant genug, weil man dann doch immer einfach nur hin und her läuft und guckt, wo passt welches Item rein. Das zum einen, also da trägt einen eigentlich wirklich nur diese Detektivgeschichte, wo man halt wissen möchte, okay, was hat's denn jetzt damit auf sich so? Aber wenn man den Vorgänger gespielt hat aus dem Jahr 1994 oder wenn man vorhat, den noch zu spielen, dann kann ich nur empfehlen, dieses Spiel jetzt auch zu spielen, weil das ist wirklich wie diese verloren gegangene zweite Kapitel, wo man sich gefragt hat, was ist eigentlich mit den Leuten von damals passiert? Was ist mit dieser Welt passiert, bei der ich damals so einen fetten Fußabdruck hinterlassen hat? Weil diese Fragen beantwortet dieses Spiel alle. Also da bleibt wirklich keine Frage offen. Man bekommt einen guten Eindruck davon, was sich in dieser Spielwelt seit 1994 quasi getan hat. Aber wiederum, das ist halt nur für einen interessant, wenn man dieses Vorgängerspiel wirklich auch gespielt hat. Deswegen, also wenn man Beneath the Steel Sky 1994 gespielt hat oder das noch nachholen möchte, dann halte ich Beyond the Steel Sky als eine wirklich wichtige und auch sehr wertige Fortsetzung, die dem Ganzen nochmal einen richtigen dramaturgischen Punkt obendrauf gibt. Aber wenn man nur Beyond the Steel Sky spielt, einfach nur so für sich als neues 3D-Adventure, also ich weiß nicht, ob das so anziehend ist. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Oh, es wird auf den Schultern des Vorgängers getragen.
Ja. Ja, ja. Ja. Also das, ich finde, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Ich glaube, da gibt's halt auch, also man merkt, da sind dieselben Leute auch dabei, die es damals gemacht haben. Da sind auch so viele Anspielungen und so viele, also so Trivia-Sachen, die man entdecken kann, wenn man sich durch irgendwelche Datensätze in Computern arbeitet oder so. So kleine Verneigungen einfach vor diesem Vorbild. Aber wie gesagt, die zünden alle natürlich nur, wenn man den Vorgänger kennt. Und das ist halt ein Spiel für Fans dieses Franchises. Und ich glaube, Leute, die da wirklich neu reinstarten, die können ganz viel von diesem Menü gar nicht wertschätzen, weil sie gar nicht verstehen, wie das zusammengesetzt ist und woher das kommt.
Ja, das ist leider ein Danke für die Warnung und 30 Euro bei Steam, ne?
Ganz genau, ja. Hm.
Ich glaube, ich passe, aber ich bin super neugierig auf das Original. Da muss ich mal gucken, ob es das bei GOG mal billig zu haben gibt. Nee, das ist doch Freeware, ne?
Ja, genau. Bei GOG gibt es das gratis. Es gibt es auch auf Steam, habe ich irgendwo im Vorbeigehen gesehen, gibt es das mittlerweile auch. Also das kann ich halt nur empfehlen. Das ist jetzt also ein anderes Spiel halt, über das sprechen wir heute ja nicht. Aber das ist ein sehr, also gutes Point-and-Click-Adventure. Das kann man heute wie damals, finde ich, sehr gut spielen. Das ist natürlich viel knackiger und viel schwerer als dieses Beyond the Steel Sky heute. Aber wenn man jetzt Interesse dran entwickelt hat, das ist ein Point-and-Click Adventure, das ich euch empfehlen würde. Also das kann man wirklich noch gut spielen.
Und dann kann man sich ja auch noch selbst argumentieren und rechtfertigen, dass man den Nachfolger jetzt doch spielen kann.
Ganz genau, ja. Ganz genau,
aber, richtig, ja. Ja, ohne Vorkenntnisse dann wohl doch nicht.
Der verliert viel von seinem Wert leider, ja.
Okay. Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Ja, wunderbar. Ich bin auch durch. Ich habe hier nochmal gerade überflogen. Ich glaube, ich bin alles losgeworden, was ich zu diesem Spiel loswerden sollte. Wenn es aber da draußen immer noch in dieser wunderschönen Welt, die sich Erde nennt, ein Fragezeichen geben sollte, dann tragt dieses Fragezeichen gerne in das Forum von The Pod. Ich stelle mich da wie immer euren Fragen und Anregungen und Kritiken und lieben Worten. Und dann kommen wir schon zusammen. Aber ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum weiteren Mal. Nee, Quatsch, bis zum nächsten Mal. Mensch, Sebastian, vielen Dank dir. Wir hören uns. Ha ha.